Gnade sei mit euch und Friede von dem, der A und U, Anfang und Ende, Ursprung und Ziel aller Dinge ist, von Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser. Amen. Hast du ein Lieblingstier? Hund, Katze, Wellensittich, Hamster oder etwas Größeres? Schaf, Esel, Pferd? Wenn du dir ein Tier aussuchen könntest, das dich bei Gefahren beschützt, verteidigt, welches würdest du denn wählen? Einen deutschen Schäferhund? Einen Rottweiler? Oder einen Löwen oder Bären? Du würdest doch auf alle Fälle dir ein kräftiges und furchterregendes Tier aussuchen, oder? Du würdest ganz sicher keinen Esel nehmen. Und wohl auch kein Lamm. Ein Lamm kann sich ja nicht mal selber verteidigen und beschützen. Es muss beschützt werden. Also auf ein Lamm würde wohl keiner setzen, wenn es um Schutz, Hilfe und Verteidigung geht. Und würdest du einem Lamm nachfolgen wollen? Da wäre mir ein Elefant oder ein Löwe sympathischer. Die machen doch viel mehr von sich her. Und doch, ihr Lieben, wenn du und ich, wenn wir am Ende unseres Lebens in der Herrlichkeit bei Gott ankommen wollen, wenn wir bei dieser letzten großen Abrechnung vor Gott nicht in einem unbezahlbaren Minus landen wollen, dann gibt es für uns wirklich nur eins, nämlich dem Lamm nachfolgen. Anders kommen wir nicht in Gottes Herrlichkeit. Ich lade euch ein, an diesem Vormittag ein wenig die Geschichte des Lammes zu betrachten. Für mich ist es eine sehr spannende und tiefgehende Geschichte, die Gott in der Bibel aufgeschrieben hat vom Lamm. Und da soll uns ein Lied begleiten. Jetzt kommt diese Strophe, die wir schon mal gesehen haben. Und zwar das Lied "Siehst du das Lamm in jener Nacht?" Müssen wir das erst ein bisschen anspielen oder kennt ihr das? Ja, seht mal, wo es euch hin singt. Macht einfach mal los. In dem Lied sind vier markante Geschichten vom Lamm benannt. Und in der fünften Strophe wird das Lamm zum guten Hirten, der das verlorene Schaf sucht und nach Hause bringt. Ein Text soll über diese Geschichte vom Lamm stehen. Ein Text aus 1. Petrus 1, die Verse 18 bis 20, nach der neuen Genfer Übersetzung. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Liebe Brüder und Schwestern, mit diesen Worten führt uns der Geist Gottes zurück in die Ewigkeit. Ich muss euch gestehen, das ist mir das erste Mal aufgefallen, dass hier vom Lamm die Rede ist schon vor Erschaffung der Welt. Ich dachte, die Geschichte des Lammes beginnt viel später. Und dabei beginnt sie in der Ewigkeit. Gottes Geist lässt uns hineinblicken in diese weit, weit zurückliegende, eben in der Ewigkeit liegende Zeit. Zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt. Und sobald dann die Sünde in die Welt gekommen war, begann auch in dieser Zeit die Geschichte des Lammes. Und als die Zeit erfüllt war, erschien Christus als Opferlamm. Und das Entscheidende, warum denn? Weil er unbedingt auf diese Erde wollte? Nein. Um euret Willen, um deinet Willen, um meinet Willen. Wir brauchen dieses Opferlamm. Und hier wird nämlich die Lammesgeschichte zu deiner und meiner Geschichte. Der Sünder, und wer ist das nicht, braucht einen Heiland. Und die unter der Sündenmacht versklavten Menschen brauchen einer, der so viel aufbringen kann, dass er sie freikaufen kann. Und der sich selbst für sie opfert, damit Menschen nicht für ewig verloren gehen. Und deshalb gibt es die Geschichte des Lammes, das Gotteslamm. Liebe Brüder und Schwestern, noch ehe das göttliche Es werde gesprochen wurde, hat Gott schon Plan B fertig. Gott lässt sich auf das Projekt Erde ein, erschafft den Menschen. Und kann man das so sagen? Gott wusste, was er sich damit einhandelt. Ärger, Mühe und Arbeit. Jesaja schreibt es. Doch mit deinen Sünden hast du mir viel Arbeit und Mühe gemacht. Und doch ist Gott dieses Projekt Erde angegangen. Im himmlischen Schreibtisch hatte Gott nicht nur seinen Welt- und Schöpfungsplan. Er hatte von Anfang an einen Heilsplan. Warum? Weil er das Unheil kommen sah. Ahnen wir etwas von dieser Allmacht und Allwissenheit Gottes? Deshalb erwähne ich das einmal so, dass wir wieder neu staunen über diese göttliche Weisheit, aber auch über seine ewige Liebe. Ich möchte mit Derstigen es sagen, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus im Opferlamm offenbart hat. Und Petrus offenbart am Ende der Zeit, als die Zeit erfüllt war, welch eine göttliche Maßarbeit. Noch ehe die alte Schlange, der Teufel, sozusagen seinen teuflischen Plan umsetzte, hat Gott schon lange seinen Heilsplan fertig. Und der von Gott dann angekündigte Schlangenzertreter war kein Elefant, war kein Löwe, sondern ein Lamm. Der Messias, ausersehen als Opferlamm, vor Erschaffung der Welt. Welch eine Weisheit Gottes. Seht, und nur weil der Sohn Gottes bereit war, das Opferlamm zu werden, hatte die Welt auch noch Bestand und überhaupt Sinn über den Sündenfall hinaus. Sonst hätte das alles keinen Sinn mehr gemacht. wenn es nicht diesen Rettungsplan Gottes gegeben hätte. Nur weil Gott einen riesigen Schatz im Himmel hatte, mit der er eine verschuldete Menschheit loskaufen konnte, seinen einzigen geliebten Sohn, gab es für die von Gott abgefallene Welt Hoffnung. Nur weil Gott das wusste, ich kann die Welt retten. Wir sehen also, der Kreuzestod Jesu war keine Katastrophe, war auch kein Regiefehler Gottes. Oh, nur hat er sich doch etwas damit verkannt vielleicht. War sein Plan von Anfang an. Leiden und Sterben des Gotteslammes. Vorhergesehen und gibt dieser Welt am Ende Sinn und Ziel. Auch hier könnte ich mich nur in die Worte von Fürchte Gott Gellert mit hineinbegeben. Es ist zwar ein Weihnachtslied, aber trifft auch hier die Situation. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. Er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Ahnen wir noch etwas von dieser Liebe? Wir haben es vorhin in einem Lied gesungen, für mich gingst du nach Golgatha. Wisst ihr, man kann ja so bekannte Lieder auch flüssig wegsingen. Und die Passionszeit, ach, die kennen wir doch, wir kennen doch die Passionsgeschichten. Berührt uns das noch im eigenen Herzen? Berührt uns das so, wie auch Sünde und Fehltritt, wie wir es eingangs gehört haben? Berührt uns das alles noch? Dass es dafür Vergebung gibt, die unermessliche Liebe Gottes. So ist es von Gott gewollt, dass alle alttestamentlichen Texte, die vom Lamm erzählen, alle Opferrituale in Israel nur den einen Sinn haben. Sie zielen auf dieses letzte Opfer hin. Und neutestamentlich können wir hier nur an Johannes den Täufer erinnern, der mit seinen übergroßen dimensionalen Finger die Richtung weisen hat. Das ist das Lamm Gottes. Und diesen Mann, den braucht ihr. Er trägt der Welt Sünde. Wenn man dieses Johanneswort sieht, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wenn man einmal für Lamm Opfergabe einsetzt, dann geschieht daraus etwas Ungeheuerliches. Das Lamm Gottes, Jesus ist die Opfergabe Gottes. Gott bringt seinen eigenen Sohn als Opfergabe für die Welt. Warum? Dass sie nicht verloren geht, sondern durch den Glauben die Menschen ewiges Leben finden. Römer 8, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Schauen wir uns einmal die Geschichte des Lammes an. Ich setze mal bei Kain und Abel ein. Hier ist das erste Mal vom Lamm die Rede. Mir fällt nur ein kleiner Nebengedanke. Ihr könnt da mal nachforschen. Nach dem Sündenfall haben sich doch die Menschen so eine Behelfskleidung gemacht, so aus Feigenblättern. Und was macht denn dann Gott? Er macht ihnen Kleider aus Fellen. Ich habe leider nichts gefunden, welche Tiere sterben mussten, damit Gott für die unbekleideten Menschen Felle machen kann, damit er sie schützen kann. Ich nenne nur mal die Vermutung, könnten es Felle von Schafen gewesen sein? Dann läge dort dieser erste Opfergedanke. Der Mensch braucht ein Opfer, damit er vor Gott geschützt ist, bedeckt ist. Und das gibt ihm Gott selber. Aber vom Lamm im eigentlichen Sinne ist wirklich in 1. Mose 4 das erste Mal die Rede. Abel brachte dem Herrn eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern. Und das wird immer betont. Also wenn geopfert wurde, ein Lamm oder ein anderes Tier, dann nicht irgend so ein alter Schafbock, der eh weg muss. Sondern es musste das Beste sein. Und hier lesen wir die erste große Wahrheit, die jeder Sünder eigentlich lernen muss. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das ist, wie gesagt, der rote Faden durch die Heilige Schrift. Mit all diesen vielen Opfervorschriften. Es gibt keine, oder ohne Blutvergießen keine Vergebung. Damit beginnt die Geschichte des Lammes. Ich blätter mal schnell weiter. Abraham führt die Geschichte des Lammes fort. Eine bewegende Geschichte. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Und dann machst du keinen Sonntagsspaziergang. Dann gehst du und opferst ihn. Abel hat uns gezeigt, dass es ein Schaf zum Brandopfer geben muss. Isaak stellt dann die Frage, aber wo ist denn das Schaf? Wir haben kein Schaf mit, nur Feuer und Holz. Und Abraham gibt die einzig mögliche Antwort. Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Merken wir, welche Gedanken hier schon drinstecken. Gott wird sich ersehen. Nicht das, was der Mensch am Ende bereitstellt. Gott ersehnt sich ein Schaf. Gott stellt es bereit, hat es im Grunde schon von Anfang an so bereitgestellt. Und deshalb konnte Abraham sagen, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Seht, über all diesen alttestamentlichen Geschichten, könnt ihr alle hernehmen, liegt immer dieser große Bogen bis hin zu Jesus, am Ende wieder bis in die Ewigkeit. Hier bei Abrahams Opfergang, da kommt noch ein Engel in der letzten Minute. Er muss seinen Sohn nicht opfern. Als Gott seinen Sohn das Opferlamm hingegeben hat auf Golgatha, kam kein Engel. War keine Stimme vom Himmel, halt, den nehmen wir wieder ab vom Kreuz. Der muss nicht sterben. Nein, Gott, der Vater, musste seinen Sohn opfern. Und in dem weiteren Blatt sind wir nochmal bei dem Lied. Dann siehst du das Lamm in jener Nacht. Das ist ja eine Geschichte, die sich tief in das Gedächtnis Israels eingeprägt hat. Damit begann ihre Befreiung. Gottes Volk wird aus der ägyptischen Sklaverei befreit. All die Geschichten, das ist nicht nur Historie, sondern damit will Gott sagen, das seid doch ihr Menschen, versklavt unter die Macht der Sünde. Und was euch frei macht, ist allein das Blut. Nicht das Opfertier, dort wird es beschrieben, ein Schafbock oder Ziegenböckchen, einjährig und ohne Fehler, wird immer wieder betont. Und die Anwendung, es musste sichtbar gemacht werden. Also das Blut hätte nicht gerettet, wenn einer gesagt, na, ich habe hier meine Schüssel mit Blut, die lasse ich aber drin in der Küche stehen. Nein, das Blut musste sichtbar an die Türpfosten gestrichen werden. Und die Auswirkung? Schutz, Verschonung vor dem Gericht, Erlösung und Befreiung aus der Sklaverei. Das Wort Passa, schonendes Vorübergehen. Gott verschont die, die mit dem Blut ihrer Häuser gekennzeichnet haben. Das ist also eine Geschichte, ach, man könnte da jede einzelne Geschichte in einer ganz großen Tiefe noch einmal bedenken. Ich will nur mit euch diese Blätter einmal weiter umschlagen. Und dann eine weitere, siehst du das Lamm dort am Altar, des Volkes Schuld von einem Jahr, liegt nun auf ihm, es kauft sie los, das Opferlamm so makellos. Yom Kippur, der große Versöhnungstag. September, Oktober wird er in Israel gefeiert. Der große Versöhnungstag, dem Tag der Sündenbedeckung. Ich habe es auch nur nachlesen können, weil ich kein Hebräisch kann. Aber das, was hier mit Versöhnung im Hebräischen steht, ist im Grunde nicht genau das, was wir so damit verbinden, sondern Versöhnen meint im Grunde zunächst ein Bedecken. Die Sünde wird bedeckt. Und zwar so lange, bis das wirkliche Opferlamm kommt. Wenn wir nochmal lesen bei Johannes, dass der Welt Sünde trug. Von welcher Weltzeit ist denn die Rede? Nur als er kam? Nur für die späteren, auch für die bereits gelebte Menschheit. Aber bis dahin wurde die Sünde bedeckt. Beim großen Versöhnungstag geschahen ja zwei Dinge. Zwei Schaf- oder zwei Ziegenböcke wurden ausgewählt. Der eine Bock, da legte der hohe Priester die Hände auf, sprach die ganze Schuld des Volkes auf diesen Sündenbock und dann wurde er in die Wüste gejagt, in die Einöde. Zu Azazel. Der Sündenbock, das Wort hat hier die Bedeutung, der Sündenbock. Ist es nicht gut, wenn man einen Sündenbock hat? Da sucht man gerne einen, der die Schuld bekommt. Jesus wird unser Sündenbock. Und die Sünde wird dahin gejagt oder dahin gebracht, wo sie hingehört. In die Einöde, dort, wo sie hingehört. Und der andere Ziegenbock wurde geschlachtet. Das ist der große Versöhnungstag. Einen ganz kleinen Exkurs möchte ich mit euch machen. Habt ihr schon mal das dritte Buch Mose durchgelesen? Mit all den Opfervorschriften? Also da muss man schon einen langen Atem haben, dass man nicht irgendwann abbricht und sagt, oh, dann habe ich genug vom Blutvergießen. Es ist höchst interessant. Und wie gesagt, all diese Vorschriften deuten auf Jesus hin. Nur mal ein paar Anmerkungen dazu. Alle Opfer im Alten Testament sind Hinweis auf Jesus. Und wenn Gott im Alten Testament das Opfer auf dem Altar ansah, dann sah er im Voraus bereits das Opfer seines Sohnes. So wie im Rückblick Jesus bereits in der Ewigkeit als Opferlamm von Gott vorgesehen war, so sieht er auch nach vorn hin schon das Opfer seines Sohnes. Also im Hintergrund ist immer diese dunkle Folie von Karfreitag zu sehen, bei all den Opfervorschriften. Das Opfer selber in sich hatte keine Kraft. Seine Kraft beruht auf dem neutestamentlichen Opfer Jesu, auf die es hinwies. Und dann geschehen ja folgende Dinge. Das kann man alles in 1. Mose 3 nachlesen. Das Erste, was passiert, ist sozusagen die Darstellung. Am Eingang der Stiftshütte soll er es bringen, das Tier, den Stier oder das Schaf, damit es ihn wohlgefällig mache vor Gott. Das Tier wird vor Gott hingestellt. Mal so gesagt, sieh Gott, hier bringe ich dir mein Opfer. Hier bringe ich mich selber. Stellvertretend steht dieses Tier für meine Schuld. Darstellung. Und dann die Handauflegung. Ja. Damit wird die Schuld auf das Tier übertragen. Bei der Darstellung, wenn wir jetzt von Jesus reden, nochmal, ich stelle Jesus vor Gott hin und sage, Gott, Jesus ist doch das stellvertretende Opfer für mich. Im Glauben mache ich seine Erlösung für mich geltend. Und der Glaube legt dann auch alle Last und alle Sünde auf Jesus. Ich fand es beeindruckend, was du am Eingang gesagt hast, Max. Wo gehen wir denn hin mit aller Schuld und Sünde? Ich kann sie immer mehr an mich hineinpacken. Aber da kriege ich sie nicht los. Versteht ihr? Die kriege ich nur los, wenn ich sie zu Jesus bringe. Handauflegung. Jesus trägt meine Last. Er hat es ans Holz hinaufgetragen. Das Lamm Gottes, das unsere Lasten trägt. Und dann kommt die Schlachtung. Das Rind oder den Bock. Schlachten vor dem Herrn. Beladen mit meiner Sünde ist Jesus ans Kreuz gegangen und wurde dort getötet, gestorben an meiner Stelle. Damit ist das Lösegeld bezahlt. Und dann kam immer noch die Blutbesprengung. Wenn das so war, die Priester oder Aarons Söhne sollten das Blut dann herzubringen und rings um den Altar besprengen. Warum? Damit wurde deutlich, das Tier ist wirklich gestorben und Blut ist geflossen. Und damit bezeugt auch der hohe Priester, dass mit dem Blut vor Gott das Sühneopfer erbracht worden ist. Von Jesus lesen wir es dann auch. Ich erwähne es dann nochmal. Ne? Es fließt auch dort sein Blut. Und damit sind wir ja bei dieser wesentlichen Seite von der Geschichte des Lammes. Siehst du das Lamm dort an dem Kreuz? Dort müssen wir hinschauen. Und dort laufen die Linien alle zusammen. Jesus wird also am Kreuz vor Gott und aller Welt dargestellt als Opferlamm. Und dann wird alle Schuld auf ihm geladen. Jesaja, ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Kann ich mir nicht vorstellen. Schon wenn ich dran denke, was ich alleine an Schuld zu tragen habe und wie ihn das manchmal zu schaffen macht. Und dann ist einer, der lädt sich alle Schuld auf. Für mich unverständlich, unbegreiflich. Ich kann es nicht fassen. Ne? Auf ihm lag alle Schuld der Welt, auch meine Schuld. Ich kann es nicht fassen, wir haben es gesungen. Und dann kommt die Schlachtung. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Er ließ den Kopf sinken und starb. Wirklich gestorben. Und dass dies nicht nur so in Scheintod war, die Blutbesprengung, da kam Blut und Wasser heraus. Christus ist wirklich für uns Gottlose gestorben. Also, ich will euch nochmal deutlich machen, das alles im Alten Testament in den Opfern vorgeschattet, vorgezeichnet und auf einmal kommt das wahre Opferlamm und vollbringt und vollendet das alles. Und deshalb ist der Hauptgrund Jesu das Lamm Gottes, das Opfer. Das ist das Große, was er vollbracht hat. Die Menschen damals in Jerusalem, die kannten ja die ganzen Opfer. Die wussten, was damit gemeint ist, wenn die Tiere geschlachtet wurden. Und das Schlachten geschah kurz und schmerzlos. Ein Schächten, Schnitt durch die Kehle und dann war das Tier tot. Und dann wurden bei vielen Opfern ja noch gemeinschaftlich gegessen, so wie ihr es dann heute danach tut. Man saß zusammen mit der ganzen Familie und feierte. Das Opfer im eigentlichen Sinn war damals auch etwas Frohes. Warum? Weil durch das Opfer der Mensch mit Gott wieder zusammenkam. Sie hatten Gemeinschaft. Das Opfer hat es ermöglicht und deshalb war das Opfer ein Fest für alle. Im Grunde etwas Schönes. Mensch und Gott im Einklang. 3. Mose 19, da lesen wir mal, ich glaube auch einen Blick auf den ersten Opfergottesdienst. Das Volk jubelte. Es war eine große Freude, mit Gott im Einklang sein. Hier ist ein kleiner Unterschied zum Tod Jesu. Der Tod Jesu war kein Fest. Da hat keiner gejubelt. Da haben sie alle nur geschrien, kreuzige ihn, ans Kreuz mit ihm. Und bei der Kreuzigung wurde ein Mensch komplett vernichtet. Aber nicht kurz und schmerzlos, wie beim Opfer des Tieres, sondern mit Schreien und Jammern, aus 1000 Wunden blutend, unter Krämpfen, schwer atmend, tropft sein Leben aus dem geschundenen Leib. Das ist dieser große Unterschied. Und doch haben von Anfang an auch die ersten Christen diese Parallelen ziehen können. Opfer im Alten Testament und der Tod Jesu. Ja, mit Jesus kommen Gott und Mensch wirklich zusammen. Siehst du, das Lamm bezahlt den höchsten Liebespreis. Aber dieses Bild gefällt mir. Es ist eine eigenartige Darstellung des Gekreuzigten. Die eine Hand offen nach oben und die andere nicht angenagelt, sondern ja, wem denn zugewandt? Wem reicht denn der Gekreuzigte die Hand? Greift die eine Hand nach dem Himmel, gehalten vom Vater, und die andere gibt diese Liebe Gottes weiter an die Welt? Man kann, denke ich, hier viel drin sehen. Der, der zwischen Himmel und Erde hängt, wird auf einmal die Verbindung, damit Mensch und Gott wieder zusammenkommen. Die Hand des Gekreuzigten streckt sich uns entgegen, weit in Raum und Zeit. Und sie streckt sich aus nach dir und mir. Und deshalb kommt dieses Bild auch mit dem Nächsten zusammen. Siehst du das Lamm auf seinem Arm? Der gute Hirte hält es warm. Er ließ die 99 stehen. Es soll ihm keins verloren gehen. Das ist für mich die Verbindung vom guten Hirten zu dieser Hand, die nach uns greift. Dann gibt es die letzte Seite vom Lamm. Es ist auch das letzte Buch der Bibel. Siehst du das Lamm dort auf dem Thron? Der Vater gibt die Macht dem Sohn. Denn würdig ist allein nur er. Diese Verse sind Offenbarung 5 entnommen. Gott sucht jemanden, der die Rolle mit den 7 Siegeln öffnen kann. Keiner wurde gefunden, weder im Himmel noch auf der Erde. Johannes fängt an zu weinen und dann wird er getröstet. Da kommt zuerst ein Lamm, ein Löwe, und dann kommt das Lamm. Und Gott gibt dem Lamm diese Schriftrolle. Und damit wird Gottes Lamm zum Ausführer wirklich der gesamten Heils- und Weltgeschichte. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen? So sieht es Johannes in Offenbarung 5. Und dann sieht er mitten des Thrones unter den 4 lebendigen Wesen und mitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Da steht der Gekreuzigte und Auferstandene. Auf der Erde hatte Johannes die Worte gehört, siehe das Lamm Gottes. Und Johannes als Jünger war dem Lamm in seiner Erniedrigung gefolgt. Johannes war einer, der am Fuß des Kreuzes stand. Er war Zeuge, dass das Lamm gelitten hat. Er war Zeuge, dass das Lamm gestorben ist. Und jetzt sieht er in einer gewaltigen Schau die Schar der Erlösten. 1000 mal 1000, man kann sie gar nicht zählen. Und im Zentrum der Herrlichkeit, dort wo die ganze Macht Gottes zusammenkommt, steht das Lamm wie geschlachtet. Jesus mit den Wundmalen an Händen und Füßen. Und als Johannes ihn anbetende Bewunderung sich so umsieht, sieht er all die, die dazugehören. Es sind die du erkauft hast durch dein Blut, aus jedem Stamm, Sprache, Volk und Nation. Und deshalb sitzen wir heute Morgen hier, erkauft durch das Blut des Lammes. Und dann gibt es noch einen letzten Hinweis vom Lamm. Es ist die Hochzeit des Lammes. Offenbarung 19. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Schreibe, glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes zuverlässige Worte. Ja, mit all dem, was die Geschichte des Lammes erzählt in der Bibel, haben wir es mit den zuverlässigen Worten Gottes zu tun. Am Ende braucht es nicht mehr das Opfertier. Am Ende fließt kein Blut mehr. Da ist pure Freude. Jubel in alle Ewigkeit. Die Geschichte des Lammes beginnt vor Erschaffung der Welt und reicht in die Ewigkeit. Und mit dem Lamm verbunden all die, die ihm nachfolgen. Ich wünsche uns sehr, dass wir zu denen gehören, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht. Ist auch ein Wort aus Offenbarung 14. Und die dem Lamm nachfolgen, werden dann auch beim großen Hochzeitsmahl dabei sein. Ja, am Kreuz öffnet sich die Tür zu Gott. Die Hand des Gekreuzigten bleibt ausgestreckt, aber ergreifen musst du sie selber. Und ich bitte dich sehr, wenn du es noch nicht getan hast, ergreife diese Hand. Es ist wirklich die Hand, die hält und trägt, die Hand, die uns ans Ziel bringt. Lasst uns Menschen sein, die dem Lamm folgen, wohin es geht. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, solche Texte und Gedanken, die wir in deinem Wort finden, die lassen uns im Grunde nur staunend anbeten. Was bist du für ein Gott und Herr? Was hast du dir ausgedacht? Zu unserer Freude die Schöpfung, zu unserem Heil die Erlösung. Danke, dass wirklich keiner mehr verloren gehen muss, dass diese ausgestreckte Hand einem jeden gilt. Herr, wir können es nur beklagen, dass so wenig Menschen davon Gebrauch machen. Danke für alle, die deine Hand ergriffen haben, die sich von dem guten Hirten haben nach Hause bringen lassen. Und schenk, dass auch wir Menschen sind, die dir vertrauen, die dir nachfolgen, auch wenn es schwere Wege geht, zu gehen geht, dass wir dann bei dir bleiben und dir dem Lamm nachfolgen, bis in alle Ewigkeit. Amen.